Denn für heute angegeben wird wenig Text. Steht im 1. Mose 8, die Verse 18 bis 22. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriegt. Das ging aus der Arche an jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Und solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ihr kennt das sicherlich. Das ist die Szene unmittelbar nach der Sintflut. Die Wasser haben sich verlaufen, dieses riesengroße Holzgebilde, Schiff, Kiste, so groß wie eine Fähre, eine Schwimmfähre, habe ich mal im Vergleich gehört. Dieses riesenhafte Ding liegt auf dem Berg Ararat in der heutigen Türkei. Und ihr kennt das, erst wurde ein Rabe losgeschickt, der kam zurück, dann die Taube mit einem Zweig und die Menschen und die Tiere kommen heraus. Noah ist dankbar über die Errettung, die Welt sieht vollkommen verändert aus. All die Menschen, die damals da waren davor, die sind weg, die sind tot. Die Tiere sind weg. Die gesamte Atmosphäre hat sich verändert. Man geht davon aus, dass die Welt vorher so in einer Dunsthülle lag. Es gab riesenhafte Regenwälder, vieles war Kontinentalplatten auseinandergeschoben. Es war eine völlige Veränderung. In den Ohren mancher Menschen klingt der Sintflutbericht heute vielleicht ein bisschen wie ein Märchen. Aber ich kann euch sagen, je intensiver man sich damit beschäftigt, desto realer und glaubwürdiger wird das. Es gibt auch heute wirklich Wissenschaftler, die das beweisen. Ich weiß, es steht nicht in den Lehrbüchern. Ich will euch mal ein Beispiel nennen. Also es ist in der Geologie, in der Mythologie der Völker taucht der Sintflutbericht immer wieder auf. Bevölkerungsstatistik geht von ca. 6000 Jahren in der Menschheitsgeschichte aus. Der jüdische Kalender, heute ist der 9. Schischwan im Jahr 5778 seit Erschaffung der Welt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, aber das deckt sich weitgehend mit den anderen Erkenntnissen. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Professor Mark Armitage, ich hoffe, ich spreche das richtig, tätig an der California State University, hat im Jahr 2012 einen Dinosaurierknochen untersucht, an dem noch Weichgewebe, also Muskelfleisch, keine Ahnung, zu finden war. Im Jahr 2013 hat er das publiziert und wurde sofort von seiner Uni entlassen, mit dem Hinweis, er möchte seine religiösen Sachen doch für sich behalten. Der hat nicht klein beigegeben, hat die Uni verklagt, bekam Recht und eine Anfindung. Er sagte, Weichgewebe in einem Dinosaurierknochen zerstört die Jahrmillionen. Die Jahrmillionen sind die Schütze der Evolution. Wenn man sie nicht hat, hat man auch keine Evolution. Die ganze Diskussion um die Evolution endet, wenn die Erde jung ist. Man kann die Evolution von der Wandtafel entfernen. Das kann jeder von uns ganz leicht nachlesen. Im Internet findet man ganz leicht die Nacheinlegung und alles da. Man hat dieses Gerichtsverfahren mit einer Zahlung, einer sechsstelligen Summe, vorzeitig abgebrochen, um es nicht weiter publik zu machen, damit die Medien darüber nicht weiter berichten. weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Warum ist es mir so wichtig, dass uns allen klar ist, dass dieser biblische Bericht historisch korrekt ist, weil es mit uns und heute zu tun hat? Es hat nichts an Aktualität verloren. Es zeigt uns, wie ernst Gott es meint, wie sehr er Sünde hasst und auch verdammen muss und wird. Aber auch seine Barmherzigkeit und die Gnade mit den Menschen, die an ihn glauben. Vor der Sintflut befand sich die Erde in einem Zustand der totalen Gottlosigkeit. Kennt ihr den Bericht, dass Göttersöhne auf die Erde kamen und sich mit Frauen vermischt haben? Das waren keine Söhne Gottes, sondern gefallene Engel aus dem Gefolge Luzifers. Daraus entstanden die Helden und die Riesen der Vorzeit. Ich denke, dass alle Sagen von damals, Herkules, Zeus und was weiß ich, das wird alles darauf beruhen. Und es waren keine netten Wesen. Ne? Im Kapitel 6, Verse 5 bis 7 und 11 und 13 steht, als der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden, und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihm und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Wenn ich das so lese, dann muss ich mich automatisch fragen, wie mag Gott von heute unsere Welt sehen? Wenn wir in die Welt schauen, was sehen wir? Es gibt viele Menschen, die schon meinen, an Gott zu glauben. Es gibt die verschiedensten Religionen mit teilweise sehr eifrigen Anhängern. Es gibt Atheisten, Humanisten und ein ganzes Heer von gleichgültigen und selbsternannten guten Menschen. Das Ergebnis all dessen können wir dann draußen sehen. Nachrichten mag ich eigentlich gar nicht mehr schauen, weil es schrecklich ist. Kennt ihr auch diese Trauer darüber? Die Sehnsucht, wie es sein wird im Gottesreich? Warum geht es hier schlecht? Das ist immer wieder weg, ne? Kriegerische Auseinandersetzungen, Naturkatastrophen, Hungersnöte, Seuchen, Vergewaltigungen, Attentate, lügende Politiker, die nicht dem Volk dienen. Wenn man Natursendungen schaut, dann geht es ganz oft um die Letzten ihrer Art oder bedrohte Regionen und so weiter. Letzte Woche las ich in der SVZ, dass die Insekten in Deutschland um 75% zurückgegangen sind. Die Ackerflächen werden mit Gift besprüht und völlig überdünnt. Das Grundwasser wird vergiftet, genau wie die Atemluft, immer mehr Menschen sterben an Krebs. Gleichzeitig werden einige Menschen dadurch immer reicher und die Gottlosigkeit breitet sich immer weiter aus. Kommt uns das irgendwie vor? Kennen wir das aus der Schrift? 2. Timotheus 3, Verse 1 bis 5. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleugnerisch, zuchtlos, wild, den guten Feind. Verräter, unbedacht, aufgeblasen, sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meinen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört. Also für mich ist das eine Beschreibung der Zustände, obwohl das 2000 Jahre alt ist, diese Schrift. Und wie mag nun unser Gott, ein heiliger Gott, der die Menschen trotzdem liebt, wie mag er auf seine Geschöpfe sehen auf dieser Welt? Ich denke, wir können seine Trauer gar nicht ermessen. Und doch kann er in seiner Heiligkeit Sünde nicht akzeptieren. Er muss sie richten und er wird sie richten. Damals in der Zeit vor der Sintflut gab es einen Mann und seine Familie, der aus der Masse der gottlosen Sünder hervorstach. Es gibt nur eine ganz kurze, knappe Beschreibung, einen Vers, Kapitel 6, Vers 9. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Knapp. Aber was für ein Zeugnis. Ein frommer Mann, auch noch ohne Tadel. Wie geht das? Was hat er gemacht? Ich denke, dass der letzte Teil seiner Beschreibung auch die Antwort ist. Er wandelte mit Gott. Wie hat er das wohl gemacht? Sind die beiden Arme und Arme durch den Arme und Arme durch die Gegend gelaufen? Sicherlich nicht. Ich denke, er war sich ständig der Gegenwart Gottes bewusst und hat sich ernsthaft bemüht, sein Leben nach Gottes Willen zu gestalten. Wie würde wohl eine Einschätzung Gottes heute über mich aussehen? Würde er mich überhaupt fragen, ob ich die Arche bauen möchte? Würde ich es überhaupt tun? Das sind so Fragen, die ich mir dabei gestellt habe beim Lesen. Wir kommen auch nicht herum, darum die Fragen von damals in die heutige Zeit rüberzuholen. Also Noah bekommt diesen Auftrag von Gott und das auch nur, weil Gott ihm ein gutes Zeugnis ausgestellt hat. Er soll eine Arche bauen. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen. Und mache ihn so, 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite, 30 Ellen die Höhe. Also eine Elle ist, glaube ich, 43 oder 46 Zentimeter? 49,5. Also wir rechnen um 50 Zentimeter, das geht leichter, weil wir Meter. 150 Meter lang, also der hat mal aufgestellt, also das können wir gar nicht ermessen. Ein Fenster sollst du da machen, eine Ellen groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen. Und das soll drei Stockwerke haben. Eins unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, das im Boden des Lebens ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich einen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und den Frauen deiner Söhne. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, die ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. Von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art, von allen Gewürmen auf Erden nach seiner Art, von denen allen soll je ein Paar zu dir hineingehen, damit sie leben bleiben. Du sollst dir von jeder Speise nehmen, die gegessen wird, und sollst sie bei dir sammeln, dass sie dir und ihnen zur Nahrung dienen. Jetzt kommt ein Satz. Und Noah tat alles, was Gott ihm gebot. So wollen wir mal anfangen, das Ganze auf unsere Zeit hinüberzuholen. Was ist denn unser Auftrag heute? Wir leben ja nicht mehr in der Zeit vor der Sintflut und wir brauchen auch kein Schiff bauen. Also, ich musste nicht suchen, der Bibel, das ist mir spontan eingefallen, Matthäus am Ende. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf die Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das und bis an der Weltende. Das ist also unser Auftrag heute. Wir brauchen keine Arche mehr zu bauen. Denn erstens hat Gott versprochen, es kommt keine Sintflut mehr. Haben wir am Predigtext gehört. Und zweitens gibt es heute im übertragenen Sinn für uns alle bereits die Arche, die uns retten wird. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer er lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Oder denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Also Jesus Christus ist heute die Arche für uns. Hast du ein bisschen
Sinn? Und es hört wieder auf, Gott hat es versprochen.
Und die Arche heute, wie Jesus heißt, da fehlt der Wille rein. Die ist größer als die damals. Sein Opfertod reicht für alle gegangenen Sünden. Jeder, der ehrlichen Herzen zu ihm kommt und seine Schuld bekennt, bekommt einen Platz in der Ewigkeit bei Gott zugesagt. Das ewige Leben beginnt hier und jetzt. So brauchen wir also keine Arche mehr zu bauen. Es steht noch nicht einmal etwas von dem Bau riesiger Kirchen oder Gemeinden auch besser in der Bibel. Schön, wenn man eins hat. Aber es ist nicht unsere Hauptaufgabe. Wir sollen Gottes Zeugen sein in dieser Welt. Mit Herz und Verstand, aber auch mit Hand und Mund. Unser Noah, der hat sich so um die 120 Jahre lang total zum Affen gemacht. Ich weiß es nicht 100% von den 120 Jahren, haben uns sogar so ein bisschen Kappe zu Hause und haben uns gesucht, die Zahl, aber man geht davon aus, 120 Jahre. Er baut unter den Augen seiner gottlosen Mitmenschen ein riesenhaftes Holzschiff. Auf dem Trockenen. Das hätte er nie zum Wasser transportieren können. Er wird wahrscheinlich seine gesamte Kraft und seine materiellen Mittel darauf konzentriert haben. Nichts Altersvorsorge oder Erbe für die Kinder anschaffen oder so. Warum tut er das? Er glaubt Gott. Er ist vollkommen davon überzeugt, dass Gottes Vorhersagen wirklich eintreffen werden. Heutzutage kommt es in Kirchen und Gemeinden immer mehr in Mode, dem Wort Gottes nicht mehr 100% zu glauben. Es wird umgedeutet, relativiert, ist kritisch untersucht und so weiter. Man konzentriert sich gerne auf die Stellen, die einem genehm sind. Was hätte dem Noah wohl solch ein Glaube geholfen, wenn er das Schiff ein wenig anders gebaut hätte oder mehr Wert auf Freizeit und Spaß gelegt hätte? Was wäre wohl daraus geworden? Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Habt ihr den anderen Vers noch im Ohr? Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wir brauchen kein Schiff oder so. Wir dürfen dem Herrn Jesus glauben und uns ihm anvertrauen. Durch seinen stellvertretenden Tod für uns hat er seine Liebe zu uns und seine Glaubwürdigkeit unter Beweis gestellt. Matthäus 24, 37 bis 42. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein, das Kommen des Menschensohnes. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und brachte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sind die Worte des lebendigen Gottes, der die Wahrheit in Person ist. Dieser Gott lässt seinen Sohn sterben, damit er dir und mir vergeben kann. Was wollen wir denn noch? Unsere Freiheit, unser Recht auf Selbstbestimmung? Genau das lässt er uns. Wir dürfen, ja, wir müssen sogar entscheiden. Und ihr kennt sicherlich auch den Spruch, keine Antwort ist auch eine Antwort. Also lasst uns Noah zum Vorbild nehmen und dem Wort Gottes Glauben schenken. Einen Glauben, der auch unser Leben praktisch wird. Wir dürfen aus der sicheren Position heraus schon gerettet zu sein, seine Zeugen sein in dieser Welt. Wir dürfen und sollten schauen, wer sich noch einladen lässt, bevor der Herr als Richter dieser Welt wiederkommt. Und das Wort Gottes lässt auch keinen Zweifel daran, dass die Menschen, die das Opfer Jesu nicht für sich in Anspruch nehmen, Gericht und Verdammnis zu erwarten haben. Auch darin ist uns der Sündflutbericht eine Vorstellung. Also wenn ich mir so vorstelle, er baut da sein Schiff auf dem Trockenen, was sagen die Leute dazu? Es werden sich viele kluge Sprüche da, viele kluge Leute versammelt haben und jeder hatte so seins und jeder wusste es besser. Es kommt mir auch so ein bisschen so vor wie heute. Da gibt es so viele kluge Leute, die durch kluges Nachdenken herausfinden, dass die Dinge nicht stimmt. Was hatten sie denn in der Sintflut alle gemeinsam? Sie waren nach der Sintflut nicht mehr da. So, lass uns noch mal schauen, was Noah tut, als er die Arche verlässt. Er baut einen Altar und opfert von den reinen Tieren. Davon hatte er nicht so schrecklich viele, 7 Paar pro Sorte. Er weiß, dass Gott ihn versorgt. Er vertraut ihm vollkommen und er dankt Gott für seine Rettung und seine Familie. Und Gott verspricht etwas. Obwohl er uns kennt, obwohl wir böse sind von gut auf. Und wenn ich mich hineinhorche, dann weiß ich, dass es so ist. Und er verspricht, er lässt, solange die Erde steht, das lässt ein Ende erahnen, solange die Erde steht, wird es nicht aufhören, dass wir seine Güte genießen dürfen, dass wir Früchte ernten dürfen, wir werden Jahreszeiten erleben, bis er wiederkommt. Träumt ihr manchmal davon, wie es sein wird, wenn wir in Gottes Reich ankommen? Also ich male mir das schon manchmal so aus. Es gibt ja ein paar Textstellen, die das so ein bisschen beschreiben. Befreit von allem Leid, aller Trauer. Keine Krankheiten, keine Schmerzen. Gott selbst wird alle Tränen abwischen. Befreit von allem Bösen. Auch von dem Bösen in mir selbst. Eine wiederhergestellte Schöpfung, darauf freue ich mich ganz besonders, muss ich sagen, ohne den Fluch der Sünde, ohne Naturkatastrophen, ohne Umweltzerstörung. Was wird das für eine Freude sein mit all die geliebten Menschen, die schon im Glauben gestorben sind? Wir werden zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Das ist etwas so Großes, dass ich es noch gar nicht richtig begreifen kann. Jesus Christus, selbst der Sohn des lebendigen Gottes, erkauft und bezahlt mit seinem Blut und Leben dir und mir diesen Platz in seinem Reich. Also ich weiß, wo ich sein möchte und wem ich glaube. Und noch gilt seine Einladung und noch ist Gnadenzeit. Wem glauben wir? Amen.